Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Kernstück der Energiewende nimmt Gestalt an. Der Plan für den Aus- und Umbau der Stromnetze liegt jetzt offiziell auf dem Tisch. Die neuen Trassen und Leitungen sind Voraussetzung dafür, dass der Umstieg von Atomkraft auf erneuerbare Energien gelingen kann. Denn sie sollen zum Beispiel Strom aus Windanlagen in der Nordsee reibungslos bis nach Bayern leiten. Auf etwa 20 Milliarden Euro veranschlagen die Netzbetreiber die Kosten.
Diese Herren entscheiden mit über Wohl und Wehe der Energiewende. Neuer Strom braucht neue Netze, sagen die Netzbetreiber und hoffen auf Akzeptanz bei den Bürgern.
Wichtig ist, dass wir die Bürger einbeziehen. Das ist das Allerwichtigste. Das darf natürlich auch bei durch die Bundesnetzagentur genehmigte Projekte nicht vernachlässigt werden. Wir müssen frühzeitig den Dialog mit den Betroffenen suchen, um zu gewährleisten, dass der Einfluss auf Natur und auf den Menschen möglichst gering ist.
Die Herausforderung, Windstrom aus Nord- und Ostsee soll nach Süden geleitet werden zu den großen Verbrauchern. Die vier Netzbetreiber planen unter anderem vier neue Stromautobahnen von rund 2000 Kilometern Länge. Ausbaukritische Bürgerinitiativen erklärten bei einem Treffen in Berlin, die Planung sei neu, aber nicht innovativ.
Da ist ganz konventionell geplant worden und das entspricht nicht der neuen Energie, die wir in neue Netze haben wollten, sondern wir haben hier alte Netze, die genutzt werden.
Der neue Umweltminister solle vermitteln, hoffen Bürger wie Netzbetreiber gleichermaßen. Peter Altmaier kritisiert die bisherige Praxis.
Die Politik muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Akteure zusammenkommen. Es haben bei der Energiewende zu viele Einzelne unkoordiniert nebeneinander gewerkelt. Und jetzt stellen wir fest, es kann nur gelingen, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Mit 20 Milliarden Euro für den Netzausbau rechnen die Betreiber. Die von Bürgern geforderte Erdverkabelung aber, so erklären sie offen, würde die Kosten kräftig erhöhen.
Welches Stromnetz braucht das Land? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema Netzausbau. Unter Termindruck will die Bundesregierung Schwung in den stockenden Kita-Ausbau bringen. Denn vom Sommer nächsten Jahres an droht eine Klagewelle. Viele Eltern werden ihren Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nicht einlösen können, weil der Bedarf an Plätzen bei weitem nicht gedeckt ist. Ein Mangel, dem Familienministerin Schröder nun unter anderem mit günstigen Krediten für Gemeinden entgegenwirken will.
Werner Boxberger hat Monate gewartet, bis er in Berlin endlich einen Kita-Platz für Sohn Samuel gefunden hatte. Überall war es das Gleiche.
Alles voll. Hier sind es lange Wartezeiten und über die Listen kommt man nur über Beziehungen rein.
Die Familienministerin will das ändern. Mit einem 10-Punkte-Plan will sie den Ausbau von Kitas beschleunigen. Denn immer noch fehlen 160.000 Plätze bis August 2013.
Wir müssen jetzt im letzten Jahr nochmal all unsere Kräfte bündeln. Und da kann sich keine Ebene zurücklehnen und sagen, das ist jetzt nicht unsere Sache oder wir haben schon alles getan.
Der Plan für den Kita-Ausbau, mehr Geld für Tagesmütter, mehr Förderung von betrieblichen Kitas und günstige Kredite für Kommunen. Und das in Höhe von 350 Millionen Euro. Die Städte kommen nämlich mit dem Ausbau kaum nach. Bürokratische Hürden beim Neubau und fehlendes Personal machen Probleme.
Wir kämpfen um jeden Platz, den wir schaffen können und wollen auch versuchen, es zu erreichen. Aber es macht keinen Sinn, sich darüber zu täuschen, dass die Gefahr groß ist, dass es in vielen Städten nicht erreicht werden kann.
Für die Opposition ist klar, den Städten und Gemeinden hilft der 10-Punkte-Plan wenig.
Zinsgünstige Darlehen helfen notleidenden Kommunen überhaupt nicht weiter. Notleidende Kommunen haben das Problem, dass sie den Dauerunterhalt einer Kita nicht leisten können.
780.000 Kita-Plätze müssen bis August 2013 insgesamt bereitgestellt sein. Die Kommunen befürchten eine Klagewelle, weil die Eltern dann einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben.
Auch am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Israel spricht Bundespräsident Gauck strittige Themen offen an. Bei seinem Treffen mit Premierminister Netanyahu ging es heute um die israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten. Nach Angaben seines Sprechers bekundete Gauck dabei sein Unbehagen. Die Siedlungspolitik gilt als ein Hindernis für den Friedensprozess im Nahen Osten.
Sie diskutierten durchaus kontrovers. Gauck sagte dem israelischen Premierminister, er wäre dankbar für jedes Zeichen von Seiten Israels in der Siedlungspolitik. Netanyahu wiederholte seine Position, die Siedlungsfrage sei unwichtig, wichtig sei die Sicherheit des Landes. Trotz der Differenzen empfand Gauck das Gespräch als sehr positiv.
Die Intensität der Begegnungen auch heute mit Ministerpräsident Netanyahu war schon bemerkenswert. Sie ist deutlich über die vereinbarte Zeit hinausgegangen. Und wir konnten ganz offen das, was uns verbindet, benennen und auch die geringfügigen Distanzen erwähnen, ohne dass das die Freundschaft getrübt hätte.
Mühsam sei eben der politische Prozess. So berichtete Gauck auch deutschen und israelischen Naturwissenschaftlern im renommierten Weizmann-Forschungsinstitut. Die Vernunft sei manchmal eine Schnecke, ein deutlicher Hinweis auf den stockenden israelisch-palästinensischen Friedensprozess. Dann ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden, die aus Deutschland stammen. Sie waren beeindruckt von der Zuwendung und dem Interesse Joachim Gaucks. Der hatte auf dieser Reise immer wieder gesagt, dass der Holocaust natürlich das Verhältnis Deutschlands zu Israel präge.
Eines wollte Joachim Gauck hier ganz klar machen. Man muss Israels Existenzrecht verteidigen, aber man darf ganz selbstverständlich auch israelische Politik kritisieren. Morgen besucht er die palästinensischen Gebiete in der durchaus schwachen Hoffnung, Israelis und Palästinenser zu mehr Kompromissen ermuntern zu können.
In der Euro-Schuldenkrise will die EU-Kommission Spanien einen Aufschub beim Sparen gewähren. Das durch Rezession und Bankenkrise schwer angeschlagene Land soll ein Jahr länger Zeit bekommen, die Neuverschuldung zu drücken. Erst 2014 müsste Madrid danach die Defizitgrenze von 3% wieder einhalten. Allerdings macht Brüssel Auflagen und nach den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes müssen die anderen Mitgliedstaaten dem Aufschub zustimmen. Der Streit über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung soll nun auch auf europäischer Ebene vor Gericht ausgetragen werden. Nach Informationen unseres Brüsseler Büros will die EU Deutschland wegen Vertragsverletzung verklagen. Über eine Richtlinie sind alle Mitgliedstaaten schon seit Jahren verpflichtet, Handy- und Internetverbindungsdaten 6 Monate lang aufzubewahren zur Kriminalitätsbekämpfung. Seit aber das Bundesverfassungsgericht das entsprechende Gesetz gekippt hat, liegt eine Neuregelung in Deutschland auf Eis. Union und FDP können sich nicht über die Bedingungen einigen. Nach dem Massaker an mehr als 100 Menschen in Syrien wird jetzt über härtere Maßnahmen gegen die Regierung von Präsident Assad diskutiert. Der französische Präsident Hollande brachte einen möglichen Militäreinsatz ins Gespräch, vorausgesetzt der UN-Sicherheitsrat stimme dem zu. Die USA, China, Russland und auch Deutschland erteilten solchen Überlegungen jedoch bereits eine Absage.
Es war das erste Fernsehinterview, das François Hollande nach seiner Wahl gegeben hat, und es sorgte für eine Überraschung. In deutlichen Worten spricht sich Hollande für harte Maßnahmen gegen das Assad-Regime aus. Eine militärische Intervention ist nicht auszuschließen, aber nur, wenn das internationale Recht dabei respektiert wird, das heißt nur mit einem Beschluss des UN-Sicherheitsrats. Der französische Präsident spricht damit als erster und bislang einziger europäischer Staatsmann offen von der Möglichkeit eines militärischen Eingreifens. Hollande reagierte mit seinen Äußerungen auf einen offenen Brief des Philosophen Bernard-Henri Lévy, der auch schon im Libyen-Konflikt auf militärisches Eingreifen gedrängt hatte. Wir können dabei doch nicht tatenlos zusehen, dass Tausende von Menschen ermordet werden und dann heimlich hoffen, dass es uns die Russen und die Chinesen ersparen, militärisch einzugreifen.
Mit seinem Vorschlag stößt Hollande international auf Ablehnung. Russland, China und auch Deutschland lehnten heute eine Militärintervention in Syrien ab. Am Freitag will Hollande den russischen Präsidenten Putin bei dessen Staatsbesuch in Paris aber von der Notwendigkeit einer Militärintervention überzeugen. In Frankreich wird am 17. Juni die Nationalversammlung gewählt. Hollande und seine Partei sind im Wahlkampf. Tatenlosigkeit angesichts des Massakers von Al-Hula will er sich nicht vorwerfen lassen.
Liberias Ex-Präsident Taylor ist zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß gab heute das UN-Sondertribunal für Sierra Leone bekannt, das sich mit den Kriegsverbrechen in dem westafrikanischen Staat beschäftigt hatte. Die Richter hatten Taylor schon im April für schuldig befunden, während des Bürgerkriegs in Liberias Nachbarland Rebellen unterstützt zu haben, die zahlreiche Gräueltaten verübten.
Auch heute kein Wort von Charles Taylor. Äußerlich regungslos nimmt der 64-Jährige das Strafmaß entgegen, 50 Jahre Haft. Taylor sei verantwortlich für einige der abscheulichsten Verbrechen der Geschichte, so das Gericht. Die Anklagepunkte Terrorismus, Mord, Vergewaltigung, sexuelle Versklavung, brutale Behandlung, das Anwerben von Kindersoldaten und Plünderung sind außerordentlich gewichtig, was die Größenordnung und Brutalität betrifft. Charles Taylor, in den 90er Jahren gefürchteter Machthaber in Liberia. Verurteilt wird er jedoch, weil er den Bürgerkrieg im Nachbarland Sierra Leone angefeuert hat. Er soll brutale Rebellen unterstützt haben, die sogar Kindersoldaten einsetzten, im Gegenzug für sogenannte Blutdiamanten. Charles Taylor und seine Anwälte erwägen, in Berufung zu gehen. Die Strafe sei unverhältnismäßig. Ganz anders sehen das in Den Haag Menschenrechtler und Opferverbände. Dieses Urteil dient als Mittel der Abschreckung für all diejenigen, die auch so etwas vorhaben können. Die nächste Herausforderung ist jetzt die Zukunft von Sierra Leone, sagt Saramba Sila, selbst Opfer von Taylor. Die Zurückgebliebenen würden bis heute leiden. Und so war der Andrang in Sierra Leone groß. Dort in der Hauptstadt Freetown wurde Charles Taylors Auftritt live übertragen. Und auch hier Zufriedenheit über das Strafmaß.
WikiLeaks-Gründer Assange darf von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert werden. Das entschied heute das höchste britische Gericht. Trotzdem geht das juristische Tauziehen weiter. Der oberste Gerichtshof räumte den Anwälten von Assange eine zweiwöchige Frist ein, um das Verfahren erneut aufzurollen. Bleibt es bei dem Urteil, könnte der 40-Jährige noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. In Schweden werden Assange sexuelle Vergehen vorgeworfen.
Myanmars Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat ihre erste Auslandsreise seit mehr als 20 Jahren angetreten. Bei ihrer ersten Station besuchte die 66-jährige birmanische Wanderarbeiter in Samut Sakhon, bevor sie weiter zum Weltwirtschaftsforum Ostasien in Bangkok reist. Suu Kyi war einen Großteil der vergangenen 2,5 Jahrzehnte unter Hausarrest im früheren Birma, dem heutigen Myanmar.
Die Erde in Norditalien kommt auch nach dem zweiten schweren Beben innerhalb weniger Tage nicht zur Ruhe. Die Region Emilia-Romagna wurde in den vergangenen Stunden von mehr als 200 Nachbeben erschüttert. Bundesaußenminister Westerwelle sicherte dem Land bei der Bewältigung der Katastrophe Unterstützung zu. Tausende Menschen mussten in Zeltstädten und Notunterkünften untergebracht werden. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 17.
Mehr als 24 Stunden haben sie noch Überlebenden gesucht und konnten doch nur Tote bergen. Am Vormittag fand die Feuerwehr die Leiche des letzten von ursprünglich 4 verschütteten Arbeitern der eingestürzten Fabrikhalle bei Medolla. Weitere Menschen werden im Erdbebengebiet nun nicht mehr vermisst. Dafür wohnen in der Region Emilia-Romagna mittlerweile rund 15.000 Einwohner in Zelten oder Autos. Die Angst, in Gebäuden zu übernachten, ist groß. Der italienische Zivilschutz bat die Betroffenen heute, das Campieren aufzugeben. Wir wollen die Leute dazu bringen, in Hotels zu gehen, auch wenn sie nach dem Beben noch unter Schock stehen. Denn es wird immer heißer und bald wird es unmöglich sein, in Zelten zu wohnen. Zu der menschlichen Tragödie kommt der enorme wirtschaftliche Schaden, der auf rund 1 Milliarde Euro geschätzt wird. In der Region sind neben Lebensmittelkonzernen auch Unternehmen der Medizintechnik und Keramikindustrie angesiedelt. In manchen Gebieten hat die Zerstörung fast 100% erreicht. Ministerpräsident Monti versprach, die italienische Regierung werde die Region beim Wiederaufbau unterstützen. Doch die Menschen brauchen hier nicht nur finanzielle, sondern auch psychologische Hilfe. Denn die Angst, dass der Ausnahmezustand anhält, ist groß. Auch Seismologen können nicht ausschließen, dass die Erde noch wochenlang weiter bebt.
Und nun die Lottozahlen. 2, 10, 21, 23, 44, 45, Zusatzzahl 42, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 0, 4, 5, 9, 8, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 0, 5, 0, 6, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 31. Mai.
Die Tiefdruckzone über Nordeuropa breitet sich weiter aus und bringt uns neben Wolken auch kühle Luft. Und die verdrängt am Freitag die Warmluft auch aus dem Süden Deutschlands. Dort sind zu Beginn der Nacht noch kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Sonst ist es im Süden und in der Mitte zum Teil klar. In den Norden ziehen dichte Wolkenfelder, die morgen zeitweise Regen bringen. An der Ostsee zeigt sich auch die Sonne. In der Mitte und im Süden verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken und es entwickeln sich einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Im Nordosten heute Nacht 6 Grad, sonst 9 bis 13, am Oberrhein bis 14 Grad. Im Breisgau morgen noch sommerliche 26, an der See nur frische 14 Grad. Ab Freitag wird es auch im Süden kühler, im Norden sehr windig. Wechselhaftes Wetter erwartet uns im ganzen Land. Neben Sonne gibt's in den nächsten Tagen Wolken mit ein paar Schauern. Am Sonntag fällt im Süden gebietsweise Regen.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir zeigen, welche Schwierigkeiten die Kommunen haben, genug Kita-Plätze zu schaffen. Außerdem ein Bericht über den Enthüllungsskandal im Vatikan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.